NDR 2 Update um 12 mit Anouk Scholen.
Fürs deutsche Team geht's bei der Fußball-EM der Frauen heute um den Gruppensieg. Rund einen Monat nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien ist jetzt der vorläufige Untersuchungsbericht veröffentlicht worden. Und die UNESCO entscheidet, ob die bayerischen Königsschlösser von Ludwig II. Auf die Welterbeliste kommen. Das ist der dritte Einsatz des deutschen Teams. Heute bei der Fußball-EM der Frauen geht los um 21 Uhr in Zürich gegen Schweden. Das Viertelfinalticket, das haben die Fußballerinnen sich ja schon gesichert. Jetzt geht es eben um den möglichen Gruppensieg. Martina Knief aus dem NDR 2 EM-Team ist in Zürich. Martina, wie wichtig wäre Platz 1 für das Team?
Sehr wichtig wäre Platz 1 für das Team. Zum einen, weil der Königsweg, also als Gruppensieger in die K.O.-Phase einzuziehen, immer auch Eindruck auf die Konkurrenz macht, weil es das große Ziel war. Das hat uns Bundestrainer Christian Wück gestern noch einmal bestätigt, als Gruppensieger weiterzukommen. Und wenn man sich so die möglichen Gegner anschaut, dann wäre das für den Gruppenersten etwas einfacher zu bewältigen als für den Gruppenzweiten. Also jede Menge Gründe für die Mannschaft, heute Abend Schweden zu schlagen.
Jetzt hatte das Team einen ganz dramatischen Start ins Turnier. Die Kapitänin Julia Gwin, die hatte sich ja im ersten Spiel so sehr verletzt, dass die EM für sie jetzt gelaufen ist. Jetzt ist sie aber heute da als Zuschauerin, als Unterstützerin. Ist das jetzt, was sagst du, Martina, eher gut für die Stimmung im Team oder eher komisch, weil die EM ja doch eigentlich ziemlich bitter für sie ist?
Ja, für Julia Gwin ist das natürlich sehr bitter, aber sie hat es schon von Anfang an gesagt, als sie zurück musste. Ich komme wieder, wenn das Spiel in Zürich ist, dort, wo die deutsche Mannschaft das Basecamp, wie das ja auf Neudeutsch heißt, aufgeschlagen hat. Die Mannschaft hat sich total gefreut. Sie ist gestern Abend schon angereist, Julia Gwin, und Clara Bühl sagte gestern schon ins ARD-Mikrofon, das ist super für uns, dass die Julia da ist. Dass Julia Gwin möglicherweise, wenn die Mannschaft einläuft und sie als Kapitänin gefordert ist, nochmal die Motivationsrede zu halten, kräftig wird schlucken müssen. Ich glaube, das kann man nachvollziehen.
Schauen wir noch mal kurz auf den Gegner heute. Was müssen wir über die Schwedinnen wissen?
Sehr stark bei dieser EM, seit 14 Spielen nicht mehr verloren, sehr kopfballstark, könnte unserer Defensive ein bisschen Probleme bereiten. Viele mega erfahrene Spielerinnen aus der Bundesliga. Meine Lieblingsspielerin ist ja die Stürmerin Stina Blackstenius. Die hat jetzt vor kurzem den FC Arsenal London mit ihrem Tor, dem einzigen im Champions-League-Finale gegen Barcelona, zum Champions-League-Sieger gemacht. Die hat schon viele wichtige Tore gegen Deutschland geschossen, aber das ist eine schwer zu bespielende Mannschaft. Da muss die deutsche Mannschaft eine Leistungssteigerung zeigen.
Vielen Dank, Martina. Schöne Grüße nach Zürich. Ja, wenn ihr heute Abend schauen wollt, die Kollegen vom ZDF, die sind heute mit der Übertragung dran. Ihr könnt aber auch bei uns bleiben, denn wir schalten natürlich in der NDR 2 EM-Show immer wieder nach Zürich zum Spiel. Vor genau einem Monat ist das Passagierflugzeug der Air India, eine Boeing 747, abgestürzt, nur wenige Minuten nach dem Start in Ahmedabad. Auf Videos war zu sehen, dass die Maschine offenbar Schwierigkeiten hatte, an Höhe zu gewinnen. Mit 242 Menschen an Bord ist sie dann in ein Wohngebiet gekracht und insgesamt 260 Menschen sind bei diesem Absturz ums Leben gekommen. Heute ist der vorläufige Untersuchungsbericht der indischen Behörden veröffentlicht worden.
15 Seiten umfasst der Zwischenbericht, der ist Experten zufolge damit ungewöhnlich umfangreich für ein solches Dokument, enthält viele Daten und Informationen. Dem Bericht zufolge haben sich kurz nach dem Abheben zwei Schalter bewegt, die die Treibstoffzufuhr der Triebwerke regeln, von der Position Run, also an, in die Position Cut-off, also ausgeschaltet. Sofort gingen die Triebwerke in den Leerlauf, der Schub ließ nach. Es folgte ein kurzer Wortwechsel der Piloten, der in indischen Nachrichtensendern laufend zitiert wird.
Why did you cut off? I did not.
Warum hast du es ausgeschaltet, spricht ein Moderator des Fernsehsenders NDTV die Szene nach. Ich habe es nicht ausgeschaltet, so die Antwort. Unklar ist, wer im Cockpit die Frage gestellt hat, also der Captain oder der Co-Pilot. Kurz darauf werden die Treibstoffschalter wieder auf angestellt, doch es ist zu spät. Eines der Triebwerke läuft wieder an, das zweite nicht mehr. Dreimal ruft noch einer der Piloten Mayday, dann der Absturz. Vogelschlag, verschmutzter Treibstoff, falsche Einstellung beim Abheben, alles kann inzwischen praktisch ausgeschlossen werden. Auch ein technischer Fehler, zum Beispiel in der Software des Flugzeugs, wie zuvor vermutet, wird nicht beschrieben in dem Bericht. Anscheinend gehen die indischen Untersucher nicht von einem solchen Problem der Boeing 787 aus. Sonst wäre längst eine Warnung an andere Airlines erfolgt, die diese Maschine haben. Luftfahrtexperte und Pilot Peter Hörnfeld im Podcast Mentor Now.
Nothing has happened to the 787 fleet. The global fleet
is just flying. Es ist nichts mit der 787-Flotte passiert. Die fliegen ganz normal. normal, obwohl die Untersucher das Ganze ja schon länger wissen als wir, die Öffentlichkeit. Deshalb kann man sagen, das Flugzeug hat genau das getan, was es tun sollte. Man hat ihm gesagt, schalt die Triebwerke ab, da hat es die Triebwerke abgeschaltet. Die zentrale Frage ist, wer hat sie abgeschaltet und warum? War es Zufall, ein Missgeschick oder gar Absicht? Dazu sagt der Bericht nichts.
Informationen von Peter Hanung, NDR 2, Neu-Delhi. Angeblich war Walt Disney, der große Disney-Zeichner, nach seinem Besuch im Schloss Neuschwanstein so beeindruckt, dass er sich davon für das Schloss von Aschenputtel und Dornröschen hat inspirieren lassen. Und König Ludwig II., der hatte ja gleich 4 beeindruckende Residenzen in Bayern. Neuschwanstein, Linderhof, das Königshaus am Schachen und Herrenchiemsee. Und diese 4 könnten heute alle von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt werden. Aber vor allem Neuschwanstein im Allgäu. Das ist ja bis heute ein absoluter Touristenmagnet. Und würde da jetzt noch das Siegel Weltkulturerbe draufkommen, dann würden vermutlich auch noch mehr Menschen kommen. Das hätte Vor-, aber auch Nachteile.
Weltberühmt sind sie ja, die bayerischen Königsschlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof. Aber das allein reicht natürlich nicht aus, um in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen zu werden. Dafür ist ein außergewöhnlicher, universeller Wert nötig. Und ob das für die kitschverdächtige Kulissenarchitektur gilt, die Ludwig II. Förderte, ist durchaus umstritten. Früher mehr als heute, wie Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung feststellt.
Ich nehme an, dass es auch noch eine Rolle gespielt haben könnte, dass also, sagen wir mal, vor 30 Jahren diese Art von Architektur, also der Historismus des späten 19. Jahrhunderts, die Mittelalterträume und Fantasien eigentlich noch als, sagen wir mal, inauthentisch gegolten hätten. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur Welterbe-typisch, sondern vielleicht auch für Denkmalpflege allgemein. Also wird historistische Kulissenarchitektur, Kitscharchitektur, wie manche es sehen würden, sehr viel milder gesehen.
Auch der Geschmack der Kunstexperten ist demnach Moden unterworfen. Und was gestern noch als fragwürdiges Flitterwerk abgetan wurde, gilt heute als schutzwürdig, sogar bei der UNESCO. Unvergessen, dass Neuschwanstein in dem Hollywood-Film Chitty Chitty Bang Bang aus dem Jahr 1968 in den fiktiven Staat Vulgaria verlegt wurde, wo Gerd Fröbe als Baron Bomburst mit denkbar schlechtem Geschmack regierte. Damals galt Neuschwanstein als Camp, also so überladen, dass es schon wieder sehenswert war. Christoph Buhmann warnt Kommunen, die sich für das UNESCO-Weltkulturerbe interessieren, vor einem Kontrollverlust. Der drohe weniger von der UNESCO selbst. So engmaschig werde nicht überprüft, ob alle Voraussetzungen auch eingehalten werden. Vielmehr fühlten sich nationale Gremien berufen, bei UNESCO-Welterbestätten mitzureden, manchmal auch ungefragt und im Detail.
Also wenn man vor Ort nach Möglichkeiten Ruhe gelassen werden will, ist der Welterbetitel nicht unbedingt das beste Rezept dazu.
Und heute berät die UNESCO darüber in Paris. Peter Jungblut, NDR 2 München.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.